Also willkommen zu diesem Vortrag, das Fiasko in Android sicheren Umgebungen. Kanemo Opcode und sind Security Forscher in der Schweiz. Und das ist eines unserer kleinen Ausflüge in Android. Die ganze Geschichte fängt mit einem Gerät an, was bei uns im Büro gelandet ist, ein Xiaomi Redmi Note 11S 5G. Und wir wollten dieses Gerät in einen Spielplatz verwandeln, wo wir tatsächliche Sicherheitsforschung betreiben können. Also wir wollten einen Router aufgewinnen. Wir sind in die Einstellung gegangen und du sagst erstmal, ich möchte ein Entwickler werden möchten. Dann geht man her und macht den Bootloader weg. Dann stellt man erstmal ein neues Konto an, der heißt Mi. Und wenn man dieses Konto angelegt hat, das ist speziell für diese Xiaomi-Geräte, dann kommt man dran. Dann muss man Windows-Software laden, die irgendwie ein bisschen komisch ist. Und wir haben 168 Stunden gebraucht, bis das Ding der Meinung war, uns zu helfen. So. Und dann haben wir das Ganze so umgesetzt, wie wir sollten. Wir haben Magisk Root das auf dem Gerät gemacht und jetzt haben wir volle Kontrolle über das Gerät und können die Bootpartition verändern, wo das Linux-Kernel liegt. Und wir haben volle Kontrolle über das gesamte Ding. Aber das ist nicht, wo alles zu Ende ist. Jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Wenn wir die blaue Pille nehmen, dann sind wir am nächsten Morgen immer noch rot, oder wir nehmen die rote Pille und dann kommst du mit uns mit und wir gehen ganz tief rein. Natürlich nehmen wir die rote Pille. Also, dieses TEE, das Trusted Execution Environment, ist eine separate Umgebung, die neben dem normalen Software-Stack läuft. Auf der einen Seite ist das Netflix und der Linux-Kernel und so weiter, das ist die eine Seite. Und dann haben wir diese andere Umgebung und da laufen die ganzen Sachen drin, die sicherheitsrelevant sind. Also zum Beispiel biometrische Anmeldungen oder Passwörter oder Schlüssel oder Plattenverschlüsselung, Fileverschlüsselung, solche Sachen laufen alle in dieser separaten Umgebung. Der Hardware-Mechanismus dafür ist ARM Trust Zone. Die normalen, modernen Telefone sind alle auf der ARM-Architektur. Trust, also Vertrauen, heißt hier, dass es dem Hersteller vertraut, nicht, dass es dem Besitzer vertraut. Und die Forschung in diesem Bereich, die ist sehr anstrengend, weil man eben keinen Einblick erhalten soll. Jetzt kommt ein bisschen technisches Detail. ARM hatte die Idee, dass es zwei Umgebungen haben sollte. Einmal die normale Welt und einmal die sichere Welt, dieses Trusted Execution Environment. Und da gibt es jetzt vier Ebenen. Und die heißen Exception Levels aus Sonderzustände. Also dieser Zustand 0 oder dieser Level 0, der ist 0, ist Anwendungen. Dann Level 1 ist das Betriebssystem. Auf der linken Seite ist es ein Linux-Kernel. Und man kann einen ARM-Befehl verwenden, der heißt SVC, und dann kommt man in die höhere Umgebung. Über Level 2 unterhalten wir uns jetzt gerade nicht, aber Level 3, da ist der Secure Monitor. Und da kommt man hin, indem man aus dem Betriebssystem diese SMC-Befehle ausführt. Der ist ganz wichtig und der schaltet zwischen diesen Modi um.
Und jetzt müssen wir hin und zurück schalten, zwischen diesen Modi schalten und diesen Tanz machen. Und das erlaubt uns diesen IPC-Channel zwischen. Zwischen Applikationen, die im User Space laufen und Anwendungen, die im Trusted Execution Environment laufen, zum Beispiel die Fingerabdruck oder biometrische Applikationen. Und das Thread Model ist, dass der untrusted Kontext, der unvertrauenswürdige Kontext, unvertrauenswürdig angenommen wird und dann wir Angriffsfläche haben, die zum Secure Monitor gehen und die dann wiederum über den IPC-Channel in die vertrauenswürdigen Applikationen gehen. Die in diesem Talk sprechen wir dann genau über diesen IPC-Layer und wie wir über diese Angriffsfläche in die vertrauenswürdigen Applikationen kommen. Die Verletzlichkeit, Vulnerability geht zurück zur früheren Arbeit. Da gab es ein ganzes Muster von Bugs in Trusted Applications im gesamten Android-Ökosystem. Und das ist eben ein bisschen so, wir haben diesen World Split, wir haben diese Trusted Application, wir haben einen Pointer, und eine Client-Application kommt vorbei und sagt, gibt es mal einfach einen Wert. Gibt die Client-Application einen Wert rüber, anstatt einen Pointer. Und dieser Wert geht rüber zum Trusted OS und der gibt es dann an die Trusted Application. Und diese APIs, die machen den Fehler, dass die haben diese Typenkonfusion an diese Verantwortung für die Typenkonfusion zurückgeben und manche vergessen und diesen Check zu machen und dann haben wir einen rohen Pointer in diesem Space und dadurch können wir automatisch ein Read-or-Write-Primitive kriegen. Und das haben wir gefunden in einer der Trust-Applications, die auf den Xiaomi-Devices waren, auf der Keystone-Trust-Application. Und das ist ein bisschen vereinfachter C-Code, der diese Vulnerability, illustriert. Und wir haben zwei Parameter. Und das eine ist der Pointer auf den Keyblock und hat einen Keyadder und Keycount. Und der sagt uns, wie viele Key-Slices wir, und diese Slices haben einen Type. Also haben wir nur einen Key-Slice. Und dann haben wir einen anderen Parameter, KeyTypesOut, der diesen uns einfach nur die verschiedenen Key-Typen gibt. Und dann kopieren wir einfach Text vor die Tür 42 auf diesen Typen. Und leider hat diese Trust Application ein bisschen das Problem, da gab es diese Global Confusion und is subject to this type of
confusion, where we can immediately have a pointer pointing to an arbitrary. Also da kommt diese Global Confusion zum Tragen. Das heißt, also, es wird etwas vertauscht, vermischt, durcheinander gebracht und dieser Key-Typ, der 42, der wird also anders interpretiert, als er gedacht ist, nicht als Typ, sondern als Pointer. Umgebungen, die können keine Rollback Prevention, das heißt also verhindern, dass man in eine Version zurückgeht. Und das ist, was wir hier gemacht haben.
Yeah, no more details about global confusion, this rollback issue. We have a talk from Black
Alps. Also es gibt von den Black Alps Vorträgen gibt es die Möglichkeit, nochmal einzusehen, wie dieses Global Confusion funktioniert. Und wir machen jetzt mal hier diesen Angriff. Also wir haben dieses Filesystem, was übereinander gelagert ist. Dann booten wir das Gerät neu und dann sind die Files, die wir geliefert haben, an den Stellen ersetzt über das, was normalerweise da war. So, und sobald wir es geladen haben, haben wir also diesen Angriff erfolgreich durchgeführt. Wo ist denn jetzt dieser beliebige Schreibbefehl? Also auf dem älteren Xiaomi-Gerät war dieses Stück Code, das war im Linux-Kernel. In moderneren Geräten, da haben die ein bisschen Verschlüsselung hinzugefügt, um unser Leben etwas schmerzhafter zu gestalten. Und wir müssen also jetzt erstmal herausfinden, wie man diese Verschlüsselung benutzt. Also die Files können schön geladen werden, die sind im ELF-Format. Wir finden die Printf-Funktion in diese Log-Infrastruktur und dann können wir diese Funktion über die verschiedenen gemeinsam genutzten Objekte hinweg verfolgen. Und hier ist ein Flag, was benutzt wird. Also einmal macht es alles in Klartext und einmal macht es verschlüsselt ins Log. So. Ah nee, es druckt die verschlüsselten Sachen. So, wir haben jetzt also durch das gemeinsam genutzte Objekt durchgeschaut und haben also diese Symbole gesucht. Und da in diesem Segment ist das Flag definiert. Und weil die nicht geschaut haben, dass also die Adressen bei jedem Laden geändert werden, deswegen haben wir mit Brute Force einfach diese Adresse gesucht und gefunden und können sie damit anfangen zu benutzen. Okay, zuerst ist das Log vor der Entschlüsselung und unten, nachdem wir das Flag umgesetzt haben, wird es entschlüsselt. Das ist also alles schön und gut. Jetzt können wir in diese Trusted Execution Zone reinschauen und dann kriegen wir auch Code, den wir da drin ausführen können. Anders als andere Linux-basierte Systeme haben die einen Mechanismus, der Function Pointers über eine Global Linking Table und einen und Offsets, die werden dorthin abgeändert, wo während dem Laden, während dem dynamischen Linken die Objekte sind. Das heißt also, wir können einfach diese Pointer überschreiben und damit die Kontrolle an uns reißen. Hier ist ein Schlüssel. Das ist, was wir machen. Wir lassen uns ein bisschen Speicher geben. Dann kopieren wir aus unserem Buffer in dieses neue Stück Speicher und dann geben wir das wieder frei. Jetzt können wir innerhalb von dem Binary die Funktionen abändern, indem wir ihren Einsprungspunkt verändern. An dieser Stelle übernehmen wir jetzt die Kontrolle und wir sehen hier, nachdem wir halt diesen Free-Befehl aufrufen, wird anstattdessen hier unser Textinhalt gedruckt. Wir können Function Pointer übernehmen und können in existierende Funktionen reinspringen. Aber weil das Ganze so ein schlechtes Design hat, deswegen können wir unseren eigenen Code mitbringen und können da drin unsere eigene Logik ausführen. Wir haben also unterschiedliche Seiten mit unterschiedlichen Erlaubnissen. Wir können Seiten lesen, schreiben. Okay, wenn oben diese Permissions gesetzt sind, dann wird das Ding sofort abstürzen. Dann haben wir eine Seite, wo man lesen und schreiben. Da können wir das reinschreiben. Ja. Und wenn wir dorthin springen, also wenn wir einen Sprung dorthin erzwingen, dann wird das nicht ausgeführt, weil es eben nicht ausführbar ist. Aber im letzten Beispiel, da können wir lesen, schreiben und wir können es ausführen. Da können wir unseren Shellcode reinschreiben und wir können Pointer drauf zeugen und dann können wir es ausführen lassen. Dann kommen wir eine Ausführung erzwingen. Um das zu demonstrieren, haben wir hier eine Funktion geschrieben und wollen etwas Sinnvolles tun und nicht einfach nur zurückkommen. Deswegen berechnen wir Fibonacci. Also unsere gesicherte Umgebung berechnet jetzt Fibonacci-Zahlen und das ist eine sehr wichtige Angelegenheit.
Jetzt gibt es an Philipp und schauen, was wir da an interessanten Sachen machen können. Okay, also Philipp, wir führen Code auf dem User Space aus und wir haben Code Ausführung im TE und fragen uns, warum können wir nicht den gesamten Applikationsprozessor kompromittieren? Und intuitiverweise haben wir in der Trusted Application schon Security, Sicherheit. Die Frage wäre halt, wie können wir die Privilegien innerhalb des Trusted Execution Environment eskalieren, dann können wir auch den Secure Monitor angreifen. Und es gibt sehr verschiedene TE-Implementationen. Wir haben mit Xiaomi Device und das mit dem. Also das ist ein BinPort-TE. Ein BinPort-TE. Das läuft auf dem Fiasco Microkernel. Das macht die Eskalation von Privilegien ein bisschen interessanter. Wenn der Kernel monolithischer wäre, dann wäre das einfacher, aber dadurch, dass wir das ist nicht so einfach, den Microkernel anzugreifen, weil es sehr gut auditiert, ist Open Source, ist nicht das vielversprechende Ziel. Und was wir noch machen können, ist den User Space nehmen. Aber also eine der Binaries ist unsere Trusted Application und dann gibt es einen Haufen User Space Binaries und die, mit denen können wir dann irgendwie schauen, dass wir dann Interprozesskommunikation angreifen. Es ist, wenn es ein monolithischer Kernel wäre, würden diese Sachen im Kernel laufen. Aber dadurch, dass Microkernel ist, läuft es im User Space. Und das können wir als Sprungpunkt nehmen und da hinzugehen. Wir versuchen mal herauszufinden, welchen Prozessen wir über IPC können diesen Bug exploiten, können Bugs finden, exploiten und dann springen wir weiter und dann können wir irgendwann einen Prozess pwnen, der privilegiert genug ist.
Wir haben einen Kanal und Clients und einen Server und wir haben Fähigkeiten, Capabilities und wenn der Prozess Zugang zum Server hat über den Channel, dann kann er da seine Nachrichten hinschicken und das machen lassen. Die erste Frage ist, welche Fähigkeiten hatten dieses Ding in seinem Adressraum. Also in unserem Shellcode gehen wir über diese Struktur hinweg und drucken die ganzen Fähigkeiten aus, die da sind. Dann haben wir die Kanäle und dann wissen wir, was unser Client Nachrichten hinschicken kann. Auf der anderen Seite müssen wir herausfinden, wer denn auf der anderen Seite zuhört. Damit wir die Binärfiles finden und reverse-engineeren können und daraus Fehler suchen können. Also hier ist ein Lua-Skript und das setzt die Prozesse auf und die Kanäle auf. Und auf der, also dieses Argument caps, das gibt die Capability auf der rechten Seite und die Channels auf der linken Seite. Unsere vertraute Anwendung, wenn die Zugang zu diesem Ding hat, dann kann sie diese Nachrichten schicken. Wir kombinieren jetzt die Capabilities mit diesem Lua-Skript und damit machen wir eine Landkarte der Angriffsfläche. Wir schauen hier in diesem Vortrag die folgenden zwei an. Und der erste ist, um den Secure Monitor zu ownen, und das andere ist ein Gedankenexperiment. Also wir versuchen jetzt mit diesem UT-Memory-Binary zu sprechen und das haben wir ausgesucht. Hier im Lua-Skript sieht man, wie der gestartet wird. Und der hat die Eigenschaft Sigma Zero, also die Capability. Und damit kann er beliebigen physikalischen Speicher zuweisen. Das heißt also, wenn wir mit diesem Sigma Zero sprechen können, dann können wir den bitten, Speicher zu zuweisen. Der ist extrem privilegiert. Der kann allen Speicher zugreifen. Und wenn wir das können, dann sind wir im Prinzip fertig, dann können wir alles beeinflussen. Wir müssen also jetzt in diesem UT-Memory-Server einen Fehler finden. Hier haben wir die Hauptfunktion von diesem Server angeschaut. Der hat also ein Objekt, das erste Objekt ist das VTable und einer von diesen Pointer ist der Dispatch-Pointer und der nimmt die reinkommenden Signale oder Nachrichten. Und das zweite ist in dem Kanal registriert und da kommt die rein. So. Also der liest die Argumente und ruft dann diese Sigma-Funktion auf, wo das erste die Capability ist und dann hinten die Speicherbereiche, die geschrieben werden sollen. Hier ist ein Beispiel von dem Inhalt von dieser Funktion. Und das ist die Bibliothek, die von den Clients benutzt wird. Wir schicken also von unserer Anwendung an diese Funktion. Das geht dann zu Sigma Zero und dann wird Speicher gemappt. Wahrscheinlich können wir über diese Nachricht beliebigen Speicher mappen. Wir machen den Request nicht selber, weil man das wild vorbereiten muss. Wir nutzen also die Client-Bibliothek. Da ist ein SO-File, da ist diese Funktion drin. Und nachdem wir ein bisschen Reverse-Engineering gemacht haben, haben wir die Signatur von der Funktion gefunden und jetzt können wir sie von unserem Shellcode einfach aufrufen. Was wollen wir denn da reinschreiben? Also, das ist der Secure Monitor. Und auf MediaTek Device, da können wir das Log lesen. Wir wollen also schauen, wo der Security Monitor wohnt. Und das holen wir aus dem Logfile raus. So, wir haben also diese Capability benutzt und haben jetzt die Speicheradresse rausgefunden. Das Einzige, was jetzt noch übrig ist, ist in diesem Secure Monitor Code ausführen zu lassen. Zwei Sachen, die man beachten muss. Das erste ist, wir können den Secure Monitor selber überschreiben. Dieser gesamte Block ist voll und wenn wir da drin irgendwas ersetzen, dann wird es vorne sofort abstürzen. Das heißt also, wir können unseren Shellcode schlechter reinkopieren, weil zu wenig Platz irgendwo drin ist. Und wir verlassen uns auch nicht auf eine andere Komponente, um das zu triggern, sondern wir triggern es uns selber. Und der Secure Monitor, der wartet auf diese SMC-Calls von dieser Zwischenschicht von dem Kernel. Er hat also unterschiedliche SMC-Händler und die werden während unterschiedlichen Phasen benutzt. Und während der Boot-Phase, so, wir werden also die Bootphase überschreiben, weil wenn wir unseren Code aufrufen, dann ist das Telefon ja schon lange gebootet. Zweite Frage ist, wie können wir diesen Shellcode ausführen? Und da gibt es also diese SMC-Function und die wird aus dem Linux-Kernel aufgerufen und die tut gar nichts, sie gibt einfach eine Null zurück. Wir werden also dieses Return 0 werden wir ersetzen durch Jump zu unserem Shellcode. Und wenn dieses Ding irgendwann mal benutzt wird, dann gibt es halt 0 zurück. Also, wie können wir diesen Aufruf ausführen? Wir müssen das von diesem EL1 machen und unser Shellcode lebt in EL3, EL0. Also wie können wir das erst benutzen, um das Linux zu patchen und dann den syscall zu patchen? Es ist schwierig, das zu machen, ohne irgendwas kaputt zu machen. Also wir machen einen SMC-Call. So, hier ist das Diagramm, um es zu erklären. Das Erste, was wir machen, ist, wir haben unsere Trusted Application und lassen unseren Shellcode laufen. Dann schreiben wir das in diesen Speicher rein. Dann patchen wir es unten in den Secure Monitor. Dann nehmen wir das Linux-Executable und schreiben es wieder in diese Seite rein. Und der letzte Schritt ist dann, dass wir den syscall machen und der ruft dann unten den Secure Monitor auf. Und hier an dieser Stelle haben wir nur einen Print drin, aber ein paar Seiten später zeige ich euch noch ein bisschen was anderes. Also wir haben ein bisschen geschummelt. Also hier ist diese SST-Capability. Warum ist der SST-Server so wichtig? Also, wenn wir den SST-Server anrufen, dann können wir das Gleiche machen wie eben beschrieben. Aber wie ownen wir den? Da ist ein einfacher Buffer-Overflow. Es ist relativ einfach, dieses Ding auszunutzen. Hier drucken wir ein bisschen was in den Log und dann crashen wir es. To the SST server and then it triggers the ROP chain. So, es gibt viele Bugs, die wir hätten benutzen können, um an der gleichen Stelle hinzukommen. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, im EL3 Shellcode auszuführen. Das heißt, wir zeigen jetzt erstmal, was wir damit machen können. Und das Erste, was wir machen, ist, den Pin-Check zu ersetzen, dass jeder Pin geht. Unser PIN wird normalerweise zum Gatekeeper geschickt und der überprüft, ob das richtig ist oder nicht. Und entweder schickt er einen Out-Token zurück und das Out-Token, das kann dann das Telefon aufmachen. Wir wollen jetzt nicht die PIN über ADB ausschalten, sondern wir wollen das grundsätzlich ändern, dass jede PIN funktioniert. Dazu wollen wir die Gatekeeper-Anwendung verändern. Wir nehmen den EL3 Shellcode, suchen durch den Speicher, wo die Anwendung ist, und da werden wir die Anwendung ersetzen. Ja, welche ersetzen wir? Also wenn er die PIN überprüft, dann schickt es zu einer Verify-Function. Und hier ist das Disassembly. Und das BLXR3, das ist der Sprung zu dieser Funktion. So, hier passiert die Überprüfung von dem PIN. Wir werden das jetzt, dass er nicht hingeht, um es zu prüfen, sondern wir sagen, dass er an dieser Stelle einfach nur Ja sagen soll. Also, wenn jetzt hier das, wenn eine 0 oder eine 1 zurückkommt, dann entscheidet das, ob das Telefon auf oder zugeht, aufgeht oder zu bleibt, und wir sagen einfach an dieser Stelle immer ja, und dann kann man eine beliebige PIN reintun. Ich habe das Telefon hier mit mir dabei, also wenn ihr später nachschauen wollt, könnt ihr es nochmal in der Hand ausprobieren. Das ist das Normale. Ich probiere 2222, 333, geht nicht, und 111 ist der richtige. So soll es normalerweise sein. Jetzt fahren wir den Exploit. Und jetzt probiere ich die Pins nochmal. So, 3 geht. Und 2 geht auch. So.
Okay, so that's a circus trick. Let's do something more useful. Let's dump some DRM keys.
So, jetzt wollen wir uns mal ein paar DRM Keys anschauen. Also wir holen den Device Key und der gibt uns den Zugang zu den 4K Videos. Also es ist schwierig, dass man dieses DRM-Ding überhaupt was tut. Also wir nehmen ExoPlayer, das ist eine Testanwendung, die ganzen APIs ausprobiert. Also die sind schön. Obwohl das Telefon geroutet ist, können wir immer noch L1 DRM. Es gibt also in diesem DRM eine Schachtel, da sind diese ganzen Keys drin, und wir wollen den Device Key rausholen, und von dem wird alles andere abgeleitet, und das ist die Root of Trust, das ist aus der Fabrik gekommen, und den wollen wir jetzt mal rausholen. Also es gibt eine Funktion, die heißt Keybox Get Device Key, und das ist eine globale Variable irgendwo in der Trusted Application. Also wir machen das Gleiche wie vorher. Wir suchen nach diesem Speicher. Aber so. Hiermit können wir endlich Backups von den Filmen, für die wir bezahlt haben, machen.
This is just for reference.
Das ist jetzt nur die Referenz. Also so ein Xiaomi-Device braucht ihr. Es muss vor 2023 gelaufen sein. Die haben jetzt also die Keys ersetzt. Es gibt ein paar wenige alte Telefone, die das noch haben. Sehr schön.
Ja, danke, Philipp. Jetzt habt ihr eine sehr lange Kette gefolgt. Und ich möchte es ein bisschen zusammenführen und jetzt ein bisschen höheres Level führen. Wir haben ein sehr, sehr abgeschlossenes System, sehr kompartmentalisiert und ja, wenn man Kompartmentalisierung und Trennung und Privilegientrennung baut, ermöglicht man die Trennung dieser Teile und je mehr man diese Systeme segmentisiert, braucht man ihnen auch muss man den Komponenten noch vertrauen. Wenn man dieser hochprivilegierten Komponente, um da reinzukommen, wenn man dieses System designt, dann muss man auch vorsichtig sagen, wie man die Policies aufsetzt und wie man dieses Vertrauenssystem schafft. Im Android-Ecosystem ist es super komplex und super schwierig, richtig zu kommen. Was ist schiefgelaufen? Wir haben angefangen, in der normalen Welt angefangen und in der sicheren sind an in der sicheren Welt angekommen und haben zwei Möglichkeiten, an Code Execution zu kommen. Das eine war ein Policy Bug, der zu viel erlaubt hat und uns erlaubt hat, dieses physische Memory zuzugreifen. Und wir haben dann mit sehr trivialen Bugs wenn man in einem Mikrokernel-basierten System arbeitet, muss man sehr vorsichtig sein, wie man diese Privilegien gehen, auch dieser dieser Aspekt von Priority Inversion Privilege ist dieses physische Memory zu mappen ist schwierig. Die Frage ist also, wie wir diese absichern können, diese sicheren Environment. Wir haben dieses großartige Design mit einem vermutlich bugfreien Kernel, Microkernel. TFSCO ist wahrscheinlich bugfrei, aber wissen wir nicht. Wir haben uns hier gar nicht angeschaut und wir haben uns gefragt, wie können wir diese Policies schreiben, für diese Systeme schreiben? Und wie können wir das sicherer machen? Und deswegen müssen wir viel mehr Mechanismen erforschen und diesen Legacy Code und dieses große Chaos, was dieses Android eigentlich ist. Wir haben eine Exploit-Kette gefunden, die durch verschiedene falsche Konfigurationen mit EL0 angefangen. Wir haben dann uns weiter eskaliert in EL3 eskaliert über über verschiedene Type Confusion Vulnerabilities uns da rein eskaliert und diese inkomplette Check
also wir haben eine zweite Route gefunden, dadurch, dass einfach zu wenige Hürden aufgebaut wurden. Also es gibt zwei Dinge, die man davon lernen kann. Wenn wir ein sicheres Microkernel haben, dann müssen wir sehr sorgfältig mit den Policies umgehen. Und zweitens müssen wir die anderen Dienste, die Privilegien nutzen können, überprüfen, weil die nämlich auch ausgebeutet werden können. Und das Dritte ist, wie tief geht denn das Ganze hier? Wir haben also jetzt den ersten Exploit gezeigt gegen den Beanpot. Wenn ihr mehr darüber lernen wollt, dann haben wir ein Telefon mitgebracht. Wir sind hier und unterhalten uns darüber zu unterhalten. Und natürlich könnt ihr auch zu uns in diese Gruppe kommen. Vielen Dank für alles. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Questions. Well, thank you very much for this wonderful and educational talk. We still got some time left for questions. Yes, microphone two, please.
Exactly. Hello, thanks for the talk. So,
also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es so, dass man im EL3. Ihr konntet schon den Speicher im EL0 lesen und das im EL3 dann zu kriegen, das war dann nicht mehr schwer. Okay, das war alles, was ich wissen wollte.
Yes, microphone two, please.
So the basis of the whole exploit was a vulnerable.
Also die Grundlage für diesen Exploit war eine verletzbare Umgebungsfunktion.
I saw in the screenshots of the routing that it was executed on a MIUI 13 phone.
Ich habe gesehen, dass es an einem MIUI 13 Telefon gemacht wurde. Xiaomi hat jetzt ein neues Betriebssystem HydroOS ausgerollt. Habt ihr das auch angeschaut? In der Redmi Note 11?
So the firmware version that we did everything on is actually HyperOS.
Unsere Firmware, auf der wir das alles gemacht haben, war HyperOS. Und das HyperOS, das hat vorne Veränderungen gehabt, aber hinten in einem Trusted Environment hat es keine Veränderungen gehabt. Hast du denn dein Telefon schon geroutet? Nein? Okay, dann komm in 7 Tagen zurück.
Yes, so I have a bit of a bit more technical question about.
Also technische Frage hier.
Imagine you didn't have a rooted phone, right?
Wenn ihr kein geroutetes Telefon gehabt hättet,
so I assume it would be a bit more pain to interact with the TA, right?
Dann wäre es wahrscheinlich schwieriger, mit dem Trusted Environment zu interagieren, oder?
Imagine you just have a phone that you cannot root. How would you go around?
Also wenn du ein Telefon hast, was du nicht routen kannst, wie gehst du denn dann damit um?
Well, I mean, what you need to do is you need basically need to do instead of doing the Mi account.
Anstatt des Mi-Kontos muss man halt versuchen, ob man irgendwas hinkriegt, dass man Code Execution, also Ausführung im Linux-Kernel hinkriegt. Oder man muss halt im User-Space einen Bug finden und den dann ausnutzen.
That's an excellent question. I don't think it is, actually. I don't think that the, like we look for this.
Ist dieser Schlüssel vom Telefon benutzt? Nein, ich glaube, der ist wahrscheinlich nicht davon benutzt. Irgendwo muss eine Bibliothek sein, die diese ID verwendet, um mit dem MediaTek benutzt. Also das ist eine MediaTek-Anwendung und die ist auf allen MediaTek-Geräten gekommen. Und Xiaomi hat einfach dieses Media on Chip, System on Chip von MediaTek gekauft und hat daran nichts geändert.
Microphone 2, please.
I once had the chance to talk to someone who was designing the Intel.
Ich hatte mal die Chance, mit jemandem zu reden, der das Intel-System entwickelt hat.
This is not even secure. Like this whole thing is basically.
Und er hat gesagt, dass also das ARM-Ding einfach nicht sicher ist, dass es vom Design her kaputt ist. Hier kann man von einem zum nächsten hinterhergehen. Und in der sicheren Enklave, die kann komplett alleine laufen. Die ist komplett isoliert von den anderen. Und ihr konntet in das Betriebssystem reinspringen, weil es gemeinsam Speicher hatte. Ist das also jetzt so kaputt, dass man es einfach nicht benutzen sollte? Oder was ist eure Einschätzung? and you could just read it like it was. Also wenn man ein Bit flippt und dann könnt ihr es lesen. Und das Setup and error prone, like war anstrengend. To be actually correctly separated. But even when it is, it's only two, whereas secure enclave of course is as many as you want. Also ihr habt jetzt nur zwei Möglichkeiten. Also die Antwort hier ist, du vergleichst hier zwei vollkommen unterschiedliche Systeme und das ist immer schwierig. Für die sicheren Enklaven ist, dass man ganz viele Unprivilegierte hat, die voneinander abgetrennt sind. Und hier haben wir eine sehr hochprivilegierte Domäne, die eigentlich klein und unsicher gebaut werden kann. Und wenn die ordentlich getrennt sind, dann wird der Benutzerprozess auch schön abgeschirmt und dann sollte man vielleicht noch ein bisschen Zusatzmaßnahmen ergreifen, um eine Ausnutzung zu verhindern. Aber ARM hat das einfach interessanter gemacht für uns. Also moderne ARM-Architekturen haben sowas Ähnliches wie Enklaven.
Thank you. Microphone 2, please.
Yeah, one quick question when I first looked for my work into this.
Als ich für meine Arbeit mal da reingeschaut habe in
2020,
da war eine Publikation, wie Samsung Trusted Environments angegriffen werden können. Und dann war die Antwort, dass das kein Bug ist, sondern ein Feature.
To abuse vulnerabilities which were at this point 5 years old, and my question would be with the Xiaomi's, is it like also like this that you could run basically trusted applications from older
könnt ihr jetzt von älteren Telefonen die trusted execution environments hier auf dem neuen Telefon laufen lassen? Ja, tatsächlich ist das auch was wir gemacht haben. Ich habe das Xiaomi Redmi 9A genutzt oder sowas. Und das 11S war zwei Generationen später. Aber das war jetzt ein Sonderfall, weil es relativ gut dokumentiert war. Und das war eine der Versionen, die überhaupt keinen Versionszähler hatte. Und deswegen war es ein bisschen einfacher. Sonderfall.
Yes, microphone 2, please.
Nightfork and autumn exploit. I'm curious about.
Das war ein eindrucksvoller Exploit.
This bug also be exploitable on the new versions, such as the 64 address space or some MediaTek TOS, such as
sind diese Bugs auch auf dem 64-Bit-Adressraum ausführbar oder nicht?
Manche Geräte haben mit Secure Element. Gibt es da auch Exploits? Ich glaube, spezifisch für BPOT gibt es das nur auf 32-Bit, da gibt es keine Secure Mitigations. Das Key Install TA funktioniert auch auf anderen Phones, aber weiß es nicht, gibt es da MediaTek KDV Devices oder ich habe es auch auf einem Samsung MediaTek Device gesehen und da ist es so, dass das TE das benutzt wird, wenn das von Samsung und wenn die SLR haben, das, dann ist es und 64-Bit Address Space haben, dann ist es, dann wird das ein viel komplizierter Exploit sein. So. Ich glaube, es ist sehr super hypothetisch, wenn man hätte immer ein Primitiv und die Frage ist ja immer noch, ob es möglich ist. Wir haben es nicht versucht. Wir haben das nur auf dem B-Pod gemacht. Ja, danke.